Heute zu Gast bei UnternehmerInnen der Zukunft Yannick Hoffmann, Gründer von MyBalance, einer klassischen Amazon FBA-Brand. Nebenbei baut er auch eine Boutique-Agentur auf. Und das, obwohl sein Start ins Berufsleben gar nicht so einfach war, wie er uns erzählt hat. Und auch der Start ins Unternehmertum war gar nicht so einfach. Schmerz bleibt ein sehr guter Lehrer. Das ist eines der Zitate, das ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Yannick hat wirklich sehr, sehr offen erzählt, wie es auch in der Corona-Zeit sehr, sehr schwierig für ihn wurde, was das mit seiner Business-Partnerschaft, mit seinem Mitgründer gemacht hat, wie die beiden durch echt schwierige Zeiten gegangen sind, wie am Ende dann aber auch irgendwann wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen war und wie sie heute eine echt tolle Erfolgsgeschichte hinlegen. Ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Demut und vor allem aber auch ganz viele actionable Tipps gibt's in dieser Folge. Yannick hat wirklich viel mitgebracht. Ich glaube, das ist eine wirklich rührenswerte Folge und deswegen legen wir jetzt auch direkt los. UnternehmerInnen der Zukunft mit Yannick Hoffmann von MyBalance.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Trotzdem ist und bleibt Schmerz einfach auch ein sehr guter Lehrer und das war wahrscheinlich mit hauptverantwortlich, dass wir dann solche Nerds in dem Bereich geworden sind. War eine harte Zeit, lehrreich, braucht man nicht nochmal und wünsche ich auch keinem anderen. Auf der anderen Seite gibt es auch wenige Unternehmer, die nicht mal schwierige Zeiten durchlebt haben. Das gehört auf dem Weg dazu und dessen muss man sich auch bewusst sein.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Yannick.
Moin Jan, ich freue mich.
Ich freue mich auch auf die heutige Folge, tatsächlich sehr sogar, weil ich im Briefing und im Vorgespräch schon so ein bisschen mitbekommen habe, dass deine Geschichte, glaube ich, ganz viel mit sich bringt von dem, was eben eine echte Unternehmergeschichte ist. Und zwar, dass es nicht immer nur bergauf geht, sondern dass es auch harte Phasen gibt, durch die man sich als Unternehmer dann so durcharbeiten muss. Davon hast du, glaube ich, auch ein paar durchlebt. Und ich freue mich, wenn wir darauf heute auch so ein bisschen zu sprechen kommen. Aber für die, die dich nicht kennen, das werden ja wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer sein, erzähl mal so in a nutshell, wer bist du und was machst du?
Genau, mein Name ist Yannick Hoffmann, ich komme vom Dorf, das ist vielleicht in der digitalen Szene jetzt nicht immer üblich. Also wir sind hier am kleinen Land in der Nähe von Fulda, wem das was sagt. Und ich habe damals Fachabi gemacht, war bei der Bundeswehr. Daraus ist der Wunsch auch der Selbstständigkeit dann irgendwo entstanden. Ich hatte erst so meine Schwierigkeiten, ins normale Berufsleben zu finden, habe damals meine Ausbildung abgebrochen. Und im Fachabi ging es erstmal los mit Bitcoins. Da haben wir die ersten Bitcoins so für $600 gekauft. War eine turbulente, interessante Phase.
Ich hoffe, du hast sie gehalten. Ich hoffe, du hast sie nicht bei 700 wieder verkauft.
Ich muss dich enttäuschen. Wir hatten sie eine Zeit. Wir haben auch Geld verdient, teilweise viel, aber noch mehr verloren. Das kann ich vorab sagen. Okay. Man stolpert da so rein. Wir dachten, wir werden die nächsten Trader, haben da in Charts mal ein Reverse Triangle angezeichnet und dachten, das funktioniert. Das Einzige, was am Ende funktioniert hat, war Stop-Loss. Und ja, so gab es die ersten Tiefschläge zum Start und daraus ist dann der Wunsch entstanden, was Richtiges zu machen, was Greifbares mit physischen Produkten. Und während dem Fachabi, da sind wir dann jetzt so im Bereich Unternehmensgründung war 2018 und das erste Produkt 2019 haben wir dann angefangen, uns mit Amazon FBA zu beschäftigen. Und da war mein erster Schritt ein Support-Shop bei Fishing King in Köln. Das ist mittlerweile Europas größte Angelschule. Habe ich zum Unternehmer einen Kontakt aufgebaut. Der hatte eine interessante Geschichte, mit der ich mich verbunden gefühlt habe. Und dort gab es dann so, habe ich die erste Startup-Luft geschnuppert.
Okay. Bevor wir zu dem Thema Amazon kommen, ich bin fasziniert, dass du bei 600 Euro schon Bitcoin gekauft hast. Das passiert ja wahrscheinlich nur, wenn man eine hohe Affinität auch zu sehr technischen Themen hat. Das ist ja jetzt auch, wie lange wird es her sein? Wahrscheinlich so 7, 8 Jahre vermute ich mal.
2017.
Wie kam das, dass du dich sehr früh mit so Themen wie Krypto und sehr technischen Themen beschäftigt hast?
Ja, ist eine berechtigte Frage. Also das war so die Zeit, High-Price-Coaching kam auf, im Trading wurde ein Thema, Dropshipping war noch größer. Also es gab so so verschiedene Marktschreier, würde ich mal sagen, die in der Szene Sachen hochgehoben haben. Und irgendwie ist man mit in Berührung gekommen. Das Konzept Blockchain ist ja auch einfach interessant und klingt erstmal sehr fortschrittlich und ist ja auch ein gutes System, muss man sagen. Und so hat man sich da reingearbeitet und zu der Zeitpunkt war das All-Time-High ja schon. Also ich glaube, erst Bitcoin, korrigiere mich, 2012, 2013, so in dem Bereich. Ja. Das war ja schon eine immense Entwicklung und wir sind da zum guten Zeitpunkt reingekommen, sind dann in die klassischen Telegram-Trading-Gruppen rein und hat uns gepackt. Also es war interessant, wie man aus etwas Geld etwas mehr Geld machen kann. Und sind dann natürlich auch so weit gegangen, dass wir unsere Ersparnisse, Philipp war da auch schon dabei, also auch da sind wir schon gemeinsam durchgegangen, da reingehauen haben. Und das hat auch erstmal sehr gut funktioniert. Nach so 1-2 Jahren waren wir in einer Gruppe, wo rund 40 bis 45 Bitcoins im Vorlagen, sage ich mal, wo ein professioneller Trader, das klingt jetzt so nach Scam, aber wir hatten Verträge, das lief auch eine Zeit gut und nach einem Jahr kam halt raus, er ist ein Betrüger und diese 45 Bitcoins hat keiner mehr gesehen. Sad Story auf jeden Fall. An der Stelle muss man aber auch sagen, die ersten Schritte, wenn man jetzt nicht lernt zu wirtschaften, heute kann ich da nüchterner drauf blicken, aber es gibt sicherlich einige, das will ich nicht allen unterstellen, aber die vielleicht mit Bitcoins irgendwie schnell reich geworden sind und dann unternehmerisch doch wenig gelernt haben dabei.
Ja. Deine ersten Kontakte mit Unternehmertum und Startup waren dann in der Angelwelt. Fishing King, ja, okay. Erzähl mal, wie du da Kontakt aufgenommen hast und wie dann auch das Thema dich zu Amazon geführt hat.
Genau, also interessante und am Ende doch auch eine romantische Geschichte, weil Fishing King tatsächlich heute auch einer unserer Kunden ist, 6 Jahre später. Damals gab es von Stefan Friedrich Gedankentanken, ich glaube, das heißt jetzt anders, das Format. Und da habe ich einen Vortrag gesehen vom Gründer von Fishing King und habe ihn dann einfach per Facebook angeschrieben, im Sie, ganz formal, habe gefragt, hier, kann ich einfach mal vorbeikommen? Ich finde deine Story spannend, ich würde gern, ob ich deinen Koffer trage oder in der Küche Essen koche, ich wäre gern einfach mal da. Und dann hat er gesagt, ja klar, brauchst mich nicht siezen, komm vorbei. Und dann war ich eine Woche dort, er war überzeugt von mir und dann hat er gefragt, willst du nicht gleich hier bleiben? Und dann bin ich ein halbes Jahr in Köln geblieben und habe im Support mitgewirkt. Parallel gerade mich mit Amazon beschäftigt und so schließen sich dann oft die Kreise, hat er gesagt, einer seiner Freunde ist Amazon-Seller, treff dich doch mal mit dem und da halte ich mit ihm, der kann dir mehr mitgeben als ich. Und so habe ich den ersten Freelancer-Cashflow etwas aufgebaut und parallel angefangen, das erste Produkt auf Amazon zu launchen.
Okay, und heute seid ihr mit MyBalance, das ist euer Hauptprodukt, eure Hauptmarke, seid ihr ja vor allem im Fitnessbereich unterwegs.
Genau,
Fitness, richtig. Gesundheit im weiteren Sinne. War das damals auch schon klar, dass ihr in diese Kategorie wollt?
Ja, es ist, sag ich mal, unter dem Ansatz gestartet, wie ich es heute nicht mehr empfehlen würde, nach Emotion und Leidenschaft. Also ich war mal stark übergewichtig, ich habe 30 bis 35 Kilo abgenommen.
Wow.
Und da ist zwangsmäßig hat man sich mit Fitness und auch Gesundheit beschäftigen müssen. Wenn man so viel auf den Rippen hat, dann hat man auch Schmerzen, nur wenn man 5 Kilometer joggen ist. Und so habe ich mich da reingearbeitet und dann versucht, diesen Schwung mitzunehmen und das auf die Produkte umzumünzen. MyBalance spielt eine große Rolle. Wir kommen bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Wir sind gerade im Prozess, eine Marke dazu zu kaufen. Die ist deutlich größer. Wir müssen schon da ehrlich sein. Also MyBalance war dann auch eine Lernphase irgendwo. Es läuft profitabel, wir sind zufrieden. Es ist aber auch ein umkämpfter Markt. In Corona ist da sehr viel Qualität reingeflossen in Sport und Freizeit. Und wir haben da einen Wachstumsdeckel irgendwo erreicht. Und ja, aber es ist aus Emotion und Leidenschaft gestartet. Fing an mit einem Massagestab. Fun Fact, der ist heute immer noch einer der profitabelsten Produkte. Einfach okay. Unter dem Fakt, dass er gar nicht so ein riesen Umsatzvolumen hat und da nie gute Konkurrenz reinkam. Und genau, so ging es mit der Sache erstmal los.
Okay, aber also du warst da bei Fishing King, hast einen anderen Amazon-Seller kennengelernt, hast dann irgendwann zusammen mit einem Freund, glaube ich, Philipp, entschieden, wir wollen selber in dieses Business reingehen.
Richtig.
Eigentlich hattest du ja aber noch keine Ahnung, also nicht so richtig.
Nein, also
deswegen das ja, wie immer in diesem Podcast dann die Frage, wie fängt man an?
Ja. Heute kann ich da bessere Ratschläge geben. Wir damals haben angefangen, einfach YouTube-Videos zu schauen und versuchen, uns irgendwelche Kurse anzuschauen. Da gab es damals noch YouTube-Playlists mit 80 Videos. Wie erstellt man ERN-Codes und wo kriegt man eine EORI-Nummer her und all diese Thematiken. Das war noch turbulent, viel Learning by Doing. Natürlich viele Fehler passiert. heute würde ich schon sagen, man sich gute Leute holen. Also wir sind dann erst recht spät in eine gute Community reingekommen, die AMC Hackers, die wirklich fair und transparent Anfängern helfen mit guten Kursen und korrekten Leuten, wo man auch nicht irgendwie gleich, ich sag mal, mittel, also 5.000 bis 6.000, was teilweise für Coachings abgerufen wurde, es war da nicht der Fall. Also das würde ich heute anderen raten, sich da einen guten Leitfaden zu holen. Bei uns war es Trial and Error, muss man schon sagen. Also wir haben losgelegt, immer wieder versucht, mit den damaligen Mentoren zu sprechen, aber ich würde es heute anders machen, ganz klar. Das sagt man aber, wenn man im Rückspiegel schaut, wahrscheinlich immer.
Ja, okay. Das war so 2019, 2020, als ihr losgelegt habt. Und dann kam irgendwann der erste Corona-Lockdown, die ganze Pandemie. Da habe ich aus dem Vorgespräch auch schon mitgenommen, das war für viele im E-Commerce ja ein totaler Beschleuniger, weil auf einmal alles nur noch online gekauft werden konnte. Für euch war es ein Problem.
Es war erst ein Beschleuniger und daraus hat sich das Problem entwickelt. Also wir haben gestartet mit dem ersten Produkt, so ganz einfach mit 4.000 Euro Kapital. Mehr hatten wir auch einfach nicht und haben dann durch das Freelancer-Geschäft schnell schwarze Zahlen geschrieben.
Weil ihr nebenbei noch Beratung gemacht habt für andere Seller?
Nee, das kam ja später dazu, einfach weil ich bei Fishing King noch mitgewirkt habe.
Okay.
Im Support-Bereich und da auch viele Stunden gemacht habe und das so kombiniert habe. Und genau, dann kam Produkt 2 und 3 dazu, Balance Board, Balance Pad. Und dann sind wir auch zur Bank gegangen, haben KfW-Förderung bekommen. Damals super günstiger Zins. Wir hatten gute Zahlen, haben einen Businessplan geschrieben. Wir hätten diesen Kredit ja nicht bekommen, wenn das kein valides Geschäftsmodell gewesen wäre. Und dann ging das auch recht schnell, dass die erste Containerrechnung, ich sag mal, 10-mal so viel gekostet hat wie mein klappriger 3-Liter-Lupo damals. Da wurde es langsam ernst. Hat man gemerkt, hier bewegt sich was. Und dann sind wir natürlich, ich sag mal, in die Bredouille gekommen, einfach dadurch, wenn man so einen Förderkredit zieht, dann muss man dieses Geld auch verwenden. Man kann dann nicht später nochmal zur Bank sagen, hoch, jetzt ist gerade eine schlechte Phase, das machen wir bitte einmal Rolle rückwärts. Und wir hatten zum Start auch ein sehr starkes Wachstum, wie du es gerade angeschnitten hast. Also es ging sehr schnell, zu schnell bergauf. Wir kennen ja jetzt wieder der Rückspiegel, wie es auch Fahrradhändlern und Möbelhäusern ging. Keiner war ja auf diese Situation vorbereitet. Und natürlich, wenn wir jetzt dieses Wachstum nicht mitgenommen hätten, hätte ja jeder BWAler gesagt, bist doof. Also du hast jetzt einen Kredit bekommen und willst jetzt langsam wachsen. Also wir haben natürlich da auch zu viel auf einmal gewollt, das kann man schon sagen, und diesen Schwung mitgenommen. Was ist dann passiert? Corona kam heftiger, als es wahrscheinlich jeder erwartet hat. Wir kennen alle noch die ersten Fälle. Ach, das ist unten in München oder das kriegen wir schon alles hin. Dass es sich so lange zieht und so intensiv wird, hat wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt in der Intensität niemand kommen sehen. Und wir haben dann natürlich enorm große Bestellmengen getätigt. Dann kam dazu, dass China ja eine sehr strikte Corona-Politik gefahren hat und zwischenzeitlich gar nicht mehr produziert hat, es total unklar war, wie bekommt man seine Ware raus und wo dann mal Ware rauskam. Du wirst es bei euren Kunden sicherlich auch gespürt haben. Auf einmal haben sich die Frachtpreise teilweise von 3 bis 5-facht. Also ein Containerpreis ging von 4.000 teilweise bis 15.000 hoch. Und mir ganz wichtig an der Stelle aber auch zu erwähnen, das ist der eine Faktor, wo wir jetzt nicht viel Aktien drin hatten. Man muss aber dazu sagen, wir waren da gerade ein Jahr am Markt und im unternehmerischen, in der Eigenverantwortung. Wir waren auch einfach noch nicht gut genug, da einen großen Blick drauf zu haben und dementsprechend gut damit umzugehen. Und das hat so eine, ich sag mal, ja, bedrückende, zerstörerische Dynamik erzeugt, dass wir fast 2 Jahre dann die Ware unprofitabel drehen mussten, weil wir mussten auch sagen, wir wollten jetzt auch nicht einen Rückzieher bei den Herstellern machen, Anzahlungen gemacht, große Mengen. Wir mussten das Geld auch irgendwo drehen. Wir konnten jetzt auch nicht sagen, wir machen ein halbes Jahr Pause und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also das hat sich ein Abwärtsstrudel entwickelt. Und da an der Stelle kann ich auch sagen, wir sind da wirklich 2 Jahre komplett am Zahnfleisch gelaufen. Also Schlaf und Gesundheit hat da ernsthaft gelitten. So, wir waren 2 Jungs vom Dorf, wie ich es eben gesagt habe, die ihren Traum verwirklichen. Erstmal kurz hoch geflogen. Und also da gab es schon Momente, muss ich auch mal schlucken an der Stelle, wo ich bei Philipp am Boden saß, an der Heizung. Da, heute können wir ein bisschen drüber schmunzeln, aber da sind schon Gespräche geflossen. Der YouTube-Algorithmus hat schon Insolvenzberater vorgeschlagen. Also das war schon wirklich knapp. Wir haben da Glück gehabt, dass wir immer aufrichtig waren und uns menschlich gezeigt haben, unserem Lieferanten, Logistiker damals hingefahren sind, mit ihm über die Problematik gesprochen haben. Wir hatten eine Rechnung über 20.000 bei ihm noch offen, haben gesagt, wir können es gerade nicht bezahlen. Er fand das so gut, weil zur gleichen Zeit viele sich einfach nicht bei ihm gemeldet haben, die Rechnung nicht bezahlt haben. Und er hat uns dann eingeräumt, dass wir das abstottern können. Sonst hätten wir streng genommen, wenn er darauf bestanden hätte, die Zahlungsunfähigkeit anmelden müssen. Und ja, das war kernig, das war hart. Trotzdem ist und bleibt Schmerz einfach auch ein sehr guter Lehrer. Und das war wahrscheinlich mit hauptverantwortlich, dass wir dann solche Nerds in dem Bereich geworden sind. War eine harte Zeit, lehrreich, braucht man nicht nochmal und wünsche ich auch keinem anderen. Auf der anderen Seite gibt es auch wenige Unternehmer, das kannst du wahrscheinlich noch besser einschätzen als ich, die nicht mal schwierige Zeiten durchlebt haben. Das gehört auf dem Weg dazu und dessen muss man sich auch bewusst sein.
Ja, absolut. Also wir haben das ja auch erlebt, noch bevor wir Frontrow bzw. Fink 3 gegründet haben, als wir einen Marktplatz für Weinhändler aufgebaut haben, versucht haben aufzubauen, der jetzt auch nicht immer so gut funktioniert hat, wie wir es uns gewünscht haben. Ich war damals extrem dankbar, dass ich kein Solo-Gründer war, sondern dass ich zwei Partner an der Seite hatte. Mir hat das extrem geholfen, dass wir uns gegenseitig immer so ein bisschen wieder rausziehen konnten, je nachdem wer gerade mal eine emotional schwierige Phase hatte. Deswegen, also entweder schweißt das total zusammen, wenn man so durch die Hitze der Hölle geht, oder so eine Partnerschaft verbrennt dann. Bei euch hat sie Bestand gehalten.
Absolut. Und das kann ich nur unterschreiben, was du sagst. Ich weiß nicht, ob ich das alleine so durchgestanden hätte. Philipp hat da oft Ruhe bewahren können. Ich bin da manchmal etwas verkopfter und getriebener und habe mir viele Sorgen gemacht. Es war auch, also wirklich, Philipp musste in Kurzarbeit, wir mussten Corona-Hilfe beantragen. An der Stelle kann man auch nur froh sein, in welchem Land wir leben, welche Unterstützung wir da erhalten haben in dieser Zeit. Er musste da nochmal ein Bewerbungstraining machen und hat da wirklich auch alles geopfert. Man kann eigentlich sagen, wir haben unsere ganzen 20er geopfert, um heute dann unseren Traum leben zu können. Und wie du es richtig sagst, so ein Gründerteam zerbricht dann entweder, man kann sich verlieren in Schuldzuweisung oder man schweißt zusammen und toi, 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 wir hatten da keine Streitereien, wir haben uns keine Fehler zugeschrieben. Es gab, kriege ich Gänsehaut, wenn ich das jetzt ausspreche. Es gab das Gespräch, Philipp hat gesagt, wenn das nichts wirkt, ja, du musst jetzt Insolvenz anmelden, dann geht das nächste Vorhaben auf mich, dann halte ich meinen Kopf hin. Und das sind natürlich Aussagen, so Freundschaften findet man nicht an jeder Ecke. Das berührt mich sehr, was wir da zusammen durchlebt haben. Das war nicht immer einfach und umso schöner ist es, dass wir heute auch gemeinsam die gute Seite genießen können.
Wow, ja, da kriege ja selbst ich Gänsehaut, wenn du das erzählst.
Danke.
Also, der Logistiker war am Ende ein wichtiger Baustein, euch so an der Insolvenz gerade nochmal vorbeischrammen zu lassen.
Korrekt. Und der Steuerberater.
Und der Steuerberater. Ist auch immer gut, einen guten Steuerberater zu haben. Wie ging es denn dann weiter? Ihr habt angefangen, ihr musstet Produkte unprofitabel abverkaufen. Wann war denn irgendwann wieder so ein bisschen Sonnenschein zu sehen und wann ging es wieder positiv nach oben für euch?
Ja, wir sind dann, wie ich es eben kurz angeschnitten hatte, da sind wir jetzt so im Bereich 2022, 2023, kein Geld mehr da gewesen, Steuerberater und Logistikergespräch gesucht. Wir hatten Glück im Unglück, dass wir durch die hohen Investitionen auf eine jährliche Umsatzsteuermeldung gestuft wurden, weil wir eine ganze Zeit nur Erstattung hatten und keine Umsatzsteuer zahlen mussten. Dann hatten wir Glück im Unglück, sowas kann man nicht planen. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass man Steuern schieben kann. Das hat uns der Steuerberater erst darauf hingewiesen und faktisch haben wir dann mit den letzten 20.000 Steuerschuld noch gewirtschaftet. Dann sind wir in die Community rein, AMC Hackers, wo ich es eben gesagt habe. Und das war wirklich, mit dem Druck, den wir im Nacken hatten, eigentlich gar kein Geld mehr für irgendwas. So der letzte Notanker, den wir da gesehen haben. Und haben uns dann natürlich entsprechend, wenn man so mit dem Rücken zur Wand steht, da auch tief reingekniet. Also wir sind da in den Calls manchmal vielleicht etwas, forsch gewesen und haben uns in die erste Reihe gerückt, bitte schaut mal bei uns drauf, hier brennt's wirklich, und haben uns da extrem tief reingekniet, wirklich jedes Video mehrfach angeschaut, haben angefangen uns zu spezialisieren, ich in die Richtung PPC und Performance Marketing und Philipp in die Herstellerkommunikation, Bestandsplanung, Listingpflege, Seller Central Backend, und da ging es dann los, dass ich im gleichen Zuge bei einer PPC-Agentur ein Jahr gearbeitet habe und Philipp eine Freelancer-Stelle sich gesucht hat bei MDCasa. Auch da schließt sich ein interessanter Kreis, romantische Geschichte. Unser erster Freelancer-Kunde ist die Marke, die wir heute kaufen. Die Tinte trocknet gerade, wurde gestern unterschrieben.
Okay.
Und das war dann das erste Mal, dass zumindest die Zahlen wieder schwarz wurden. Trotzdem hatten wir natürlich ein dickes, fettes Minus im Geldtopf, das muss man schon sagen. Aber da kann man schon von einem Knackpunkt reden, Wissen vertiefen, Cashflow wieder ins Positive gedreht und Luft zum Atmen gehabt.
Und eure Brand My Balance habt ihr dann aber weitergeführt, das hat dann auch nach Corona weiter funktioniert und irgendwann
genau,
wieder mutig gewesen, habt neue Produkte geordert und gesagt, es geht jetzt wieder nach vorne.
Wir haben sie sehr streng auf Profitabilität getrimmt. Wir hatten zwischenzeitlich 7 bis 8 Produkte. Das haben wir auf die 4 profitabelsten gestutzt. Haben die Marke auch wieder profitabel bekommen mit dem, ich sag mal, angesammelten Wissen und Erfahrung. So weit ausgearbeitet wie möglich. Und parallel dann angefangen, im Freelancer-Geschäft in der Agentur zu arbeiten. Und dann auch, toi toi toi, die ersten Kunden aufgebaut, die heute bis auf ein Portfolio von 10 gewachsen sind. Und das hat dann natürlich... Du kennst es selbst, jedes Geschäftsmodell hat da seine Vor- und Nachteile, aber das Beratungsgeschäft ist natürlich mit einer attraktiven Marge, nicht ganz so hohem Risiko, hat dafür vielleicht ein paar andere Nachteile, aber das hat uns geholfen, wieder Cash zu generieren, um weiter wirtschaften zu können.
Ja, klar, das ist der Vorteil am Agentur- oder auch Freelancer-Geschäft, ne? Es ist sehr nah am Cashflow gebaut, hast einen Tag gearbeitet, kannst einen Tag abrechnen. 10 Tage später idealerweise hast du das Geld auf dem Konto. Ist halt was anderes, als wenn du erstmal sehr, sehr viel Kapital auch vorab investieren musst. Also das betreibt ihr bis heute tatsächlich neben der eigenen Brand, dass ihr weiter auch als Freelancer andere Seller unterstützt.
Freelancer würde ich jetzt zwingend nicht mehr sagen. Wir bezeichnen uns gerne als Boutique-Agentur. Also wir haben uns konkret oder ganz bewusst darauf beschränkt, dass wir maximal bis zu 12 Brands annehmen, einfach um Qualität vor Wachstum zu stellen. Es wäre dann schnell der Punkt erreicht, wo man über Mitarbeiter wachsen müsste. Das ist jetzt nicht das zwingend, was wir möchten. An der Stelle 2 bis 3 Plätze haben wir vielleicht. Wer da Performance-Sparring sucht, darf sich gern bei mir melden an der Stelle. Und ja, also das betreiben wir bis heute. Wir balancieren das gut aus. Wir haben ein kleines Team, sind dazu dritt, haben noch eine Unterstützung dabei und wir sind natürlich Seller an der Front, machen den ganzen Tag nichts anderes, als auf Amazon abzuhängen, operieren selbst, bestellen, launchen neu, sind mit allen Updates vertraut und haben da eine Synergie für uns erzeugt, dass wir das angesammelte Wissen, die Erfahrung der letzten Zeit, wo ich wirklich ein Jahr lang in viele Accounts reinblicken konnte, wo sich dann einfach ein gewisses Bauchgefühl schärft, zum einen an unsere Kunden weitergeben. Wir arbeiten da wirklich eng zusammen. Mit 3 unserer Kunden fliegen wir dieses Jahr jetzt mal zusammen nach Spanien, sperren uns mal ein paar Tage in ein Haus ein und brainstormen. Also das ist dann ein sehr, sehr inniges Verhältnis, was wir da pflegen. Und ja, so balancieren wir da beides aus und kaufen, wie gesagt, gerade die Marke dazu, werden da auch als Seller uns weiterentwickeln und spielen da beide Bereiche.
Ja, okay. Du hast, das fand ich interessant und ist auch so ein bisschen wieder ein Punkt, wo sich der Kreis in diesem Podcast schließt. Du hast dir irgendwann auch einen Mentor geholt, um zu sagen, ich muss durch diese Krise nicht alleine durchgehen, sondern ich möchte mir so ein bisschen Erfahrung von einem sehr erfolgreichen Amazon-Unternehmer dazu holen. Der Name wird wahrscheinlich vielen, die diesen Podcast regelmäßig hören, bekannt sein. Dein Mentor war der Gründer von Snox, Johannes Klisch.
Das ist korrekt. Nicht nur war, ist er auch immer noch. Wir haben uns vor ein paar Tagen erst getroffen. Da sind wir dann im Zeitstrahl Anfang 24. Also das sind jetzt ja nicht ganz 1,5 Jahre, die wir mit ihm zusammenarbeiten. Glückliche Fügung. Wir waren die Ersten, die er angenommen hat. Dadurch haben wir vielleicht den Vorteil, dass wir wirklich da ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Wir stehen im engen Austausch und auch da war es wieder ein All-In. Also wir haben damals sogar einen Kredit aufgenommen, um überhaupt das Mentoring uns leisten zu können. Da braucht man nicht drum herum reden. Seine Zeit ist sehr kostbar und das ist es auch wert. Also wir haben zu dem Zeitpunkt eigentlich etwas mehr da rein investiert, als wir selbst verdient hatten. Und jetzt 1,5 Jahre später kann ich auf jeden Fall sagen, das war für uns das beste Investment überhaupt. Also jeder, der da die Möglichkeit hat, mit ihm irgendwo zu arbeiten, kann sich glücklich schätzen. Er ist nicht nur ein toller Mensch, sondern auch echt ein überragender Trainer. Er sagt ja gern selbst immer der Jürgen Klopp des E-Commerce. Und wir kriegen Hausaufgaben, er entwickelt uns. Wir haben dann sehr intensiven Austausch und ja, das war schon, ich sage mal, zu einem Punkt. Wir reden mit ihm jetzt nicht mehr viel über Amazon. Wir haben gemerkt, es wird immer unternehmerischer und wir brauchen da Expertise auf dem großen Blick, was unternehmerische Entscheidungen angeht, in welche Richtung man sich entwickelt. Sein Netzwerk ist natürlich phänomenal, das kann man nicht bestreiten. Er hat uns in sämtlichen Bereichen da wirklich schon gut weiterhelfen können. Und er ist der der große Trainer für die großen Themen und alles rund um Amazon, da sind wir mittlerweile so fit, darum drehen sich unsere Gespräche dann nicht mehr.
Okay, und erzähl mal, wie häufig und wie intensiv tauscht ihr euch dann aus und seht ihr euch?
Bin ich froh, die einzige Bedingung von unserer Seite, die wir gestellt haben, dass ich ihn damals gefragt habe, ist es in Ordnung, wenn wir die Schlagzahl der Treffen vorgeben? Und da hat er gesagt, smarter Gedanke, kein Thema. Und wir haben jetzt keinen festen Ablauf, aber ich würde sagen, so grob einmal pro Quartal.
Okay.
Weil die Themen, die wir mit ihm besprechen, sind meist auch recht groß. Das hat man nicht in 3 Wochen umgesetzt. Wenn wir dann merken, es staut sich wieder was an, setzen wir uns zusammen. Und wenn wir zwischendurch mal was haben, können wir natürlich mit ihm immer Kontakt aufnehmen. Ist einfach ein Riesenhebel für uns. Es bringt uns weiter, er fordert uns immer wieder aus der Komfortzone raus, das, was ein Coach, was ein Trainer machen sollte.
Ja, okay. Dann lass uns noch mal ein bisschen gucken auf euer operatives Amazon-Geschäft. Wenn man mal auf MyBalance heute guckt, gib uns mal ein Gefühl dafür, was verbirgt sich hinter dieser Marke? Also es ist alles Fitness und Gesundheit, aber wie viele Produkte sind das? Wie groß ist das Business?
Ja, wir waren jetzt im letzten Jahr knapp unter 500.000 Umsatz gelandet, haben, wie gesagt, das Produktportfolio etwas beschnitten, sind 4 Hauptprodukte, die da laufen, nochmal unterteilt in Farbvarianten. Wir bieten Bundles an, das ist auch ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Manche Produkte machen einfach Sinn. Die Bundle-Funktion haben wir leider noch nicht bei uns in Deutschland, aber man kann dann natürlich etwas tricksen, dass man ja nochmal einen neuen ERN-Code vergibt. Und genau, so viel zur Größenordnung. Und ja, noch irgendwas?
Nee, also wie viel Produkte ihr so habt, wo kommen die mittlerweile her? Ich habe mitgenommen den ersten Massagestab, der kam über Alibaba.
Korrekt.
Wo sourced ihr heute und wie kommt ihr auch auf neue Produkte? Also ist es immer noch so das Bauchgefühl oder wie ist euer Ansatz, wenn ihr auch neue Produkte launcht?
Nach wie vor produzieren wir in China. Wir arbeiten da mit einer guten Agentin zusammen, die einfach die Kommunikation sehr sauber und stark für uns übernimmt. Und es kann ja manchmal holprig werden, wenn man 5 Fragen stellt und nur 2 beantwortet werden. Ich denke, das kennen alle, die über Alibaba schon mal Kontakt zu Herstellern hatten. Und wenn wir jetzt neue Produkte sourcen durch den Zukauf der aktuellen Marke, ist das etwas auf Eis gelegt, da jetzt noch mit aggressivem Druck weitere Produkte zu launchen, weil da irgendwo auch wir müssen uns immer die Frage stellen, in welchen Kampf, in welchen Ring wollen wir uns begeben, und heute launchen wir deutlich zahlengetriebener, das muss man schon sagen. Wir haben jetzt kürzlich nochmal ein neues Produkt dazugebracht, ein paar Liegestützgriffe sind das aus Holz, das dann vielleicht auch ein Tipp, schon mal an der Stelle Lücken zu finden, heißt nicht immer nur in die stärkste Nische reinzugehen. Es ist heute nicht mehr ganz so einfach, generisch überall mitzuspielen. Da muss man schauen, ob man über andere Möglichkeiten seine Lücke findet. Und ja, wir launchen deutlich zahlengetriebener, nach wie vor in China, und ja, bieten da oder den normalen Ablauf, den man von FBA-Sellern kennt, würde ich sagen.
Ja, aber sag mal, wenn du sagst, wir launchen zahlengetriebener, was heißt das operativ? Wie findet ihr die Nischen und die Produkte, wo noch Potenzial ist? Ich weiß, dass Markus Schöber ja immer hier den Opportunity Explorer sehr hoch hält, als eines der besten Tools, das Amazon so anbietet. Ist das euer Angang? Nutzt ihr externe Tools? Wie nähert ihr euch dem?
Ja, natürlich muss man aus Amazon-Sicht die eigenen Tools natürlich gut promoten und die sind wichtig. Also ich sag mal, um eine Traumnische ist natürlich hohes Umsatzvolumen. Der Umsatz verteilt sich auf 5 bis 10 Mitbewerber und die machen alle nur einen mittelmäßigen Job. Das mal so ganz einfach ausgedrückt, wo man sofort sieht, in der SEO-Ausrichtung wurde schlampig gearbeitet, die Bilder sind noch nicht so gut. Wo ich mich vor schützen würde, sind natürlich Nischen, wo man sieht, 1, 2 große Brands, die man vielleicht selbst schon aus dem Retail oder anderen Bereichen kennt, dominieren 80% des Umsatzes, eher schwierig. Opportunity Explorer, Search Query, Performance Report, Category Insights, die sollte man kennen, die sollte man sich anschauen, um ein Gefühl zu entwickeln oder eine Art Nischenradar auf dem Schirm zu haben. Einfach um zu wissen, was geht ab. Also es ist wirklich schön, das ist ja noch nicht immer so. Die Einblicke, die uns Amazon mittlerweile gewährt, das war vor 5, 6 Jahren noch nicht der Fall. Also man kann sich schon einen sehr guten Überblick verschaffen. Und da würde ich auch immer lieber länger analysieren, als voreilig zu launchen. Das klingt jetzt, also haben wir ja selbst nicht immer so gemacht. Man lernt natürlich auch durch Fehler, aber natürlich muss man an der Stelle dann lieber etwas mehr Zeit aufbringen, Man kann natürlich heute auch einfach im Opportunity Explorer sich anschauen, was sind die Retourengründe. Ich finde es aber sehr oberflächlich gehalten. Ich würde dann mir schon die Mühe machen und mich mal einen Tag einsperren und mal alle Reviews durchlesen von einem Topseller in der Nische. Man kann das super mit ChatGPT sich mal welche Worte werden immer wieder erwähnt, was ist die Kundensprache, was sind die Probleme, positiv wie negativ, was fällt immer wieder auf. Also man muss schon zum Meister oder man muss eigentlich das Produkt besser verstehen als die Kunden, um dann auch gut launchen zu können. Und Helium 10 sollte man kennen, man sollte wissen, welche Keywords spielen eine Rolle, welche Mitbewerber sind wie stark auf den Keywords und man muss im Bereich Vermarktungskonzept auch die eigene Vorstellung etwas rauslassen und stark in der Kundensprache und im Kundennutzen kommunizieren. Also da sieht man leider immer noch wieder Bilder, wo man sich denkt, wow, das ist jetzt nicht mehr so ganz zeitgemäß.
Ja, okay. Ein großer Wachstumsschritt für euch, hast jetzt schon in so ein paar Nebensätzen fallen lassen, ist, dass ihr tatsächlich eine Marke kauft, eine FBA-Brand. Erzähl mal, was es damit auf sich hat und vor allem, wie es dazu kommt.
Ja, es ist eine schöne Geschichte, eine romantische Geschichte. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Unser allererster Kunde, wo Philipp als Freelancer gearbeitet hat, war dann auch unser erster Agenturkunde. Wir haben ihn jetzt 2 Jahre intensiv betreut. Und ja, aus verschiedenen Gründen möchte er verkaufen und hatte dann uns gebeten, dass wir uns mal umhören, ob wir da jemanden haben. Dann haben wir das mal sacken lassen und sind dann ins Gespräch gegangen. Wir würden das gern kaufen an der Stelle. Ist ein Riesenschritt natürlich für uns. Wir kennen die Marke MDK sehr in- und auswendig, haben da in den letzten Jahren viel dran rumgeschraubt und viel optimiert. Ja, es ist schön, weil die, ich sag mal, 2-3 Jahre, die uns durch die Krise genommen haben, überspringen wir gefühlt mit diesem Schritt. Die Marke befindet sich so im Bereich ja etwas unter 1 Million Jahresumsatz im letzten Jahr. Und das ist natürlich jetzt ja schön, dass wir all das Gelernte in einem größeren Hebel, in einem größeren Scale auf die Straße bringen können. Da haben wir viel Freude drauf, freuen uns riesig. Ist einfach ein schönes Gefühl aktuell, was wir da für Schritte gehen können. Und es ging auch nur, weil wir natürlich so durchgehalten haben, das Kundengeschäft aufgebaut haben. So ein Schritt ist auch nicht günstig, das ist ja wahrscheinlich jedem bewusst. Da braucht man schon einen gewissen Finanzierungsmix dahinter, eine gewisse Bonität, um sowas umsetzen zu können. Die Unterschrift ist gestern gelaufen und wir freuen uns auf alles, was da jetzt vor uns liegt.
Ja, also herzlichen Glückwunsch. Vor 3-4 Jahren hätten wahrscheinlich 10 FBA-Aggregatoren Schlange gestanden, um diese Brand zu kaufen. Da hat der Markt sich ja so ein bisschen gedreht. Was muss man denn heute bezahlen für eine Marke, die so knapp unter 1 Million Umsatz macht?
Ja, ich weiß nicht, wie weit ich im Detail auch aus Verkäufersicht da drüber sprechen darf. Wir können natürlich über Multiple sprechen und wir kommen von 2021, du hast richtig gesagt, die Aggregatoren haben für reine FBA-Brands so im Bereich 4-5 Multiple bezahlt. Heute findet
auf
man
das
sich
Ergebnis, auf das EBIT.
Auf das EBIT-Ergebnis, genau. Ja. Teilweise auch auf dem Sellerboard, Deckungsbeitrag, das kommt immer ein bisschen auf Verhandlungsgeschick dann drauf an. Und wir sind da schon gefallen im Bereich 1,5-2,5. Und ja, wir haben eher im unteren Bereich von diesem Multiple bezahlt. Wir haben uns sehr fair geeinigt. Wir konnten schnell das Cash aufbringen. Dadurch muss er keinen langen DD-Prozess machen. Also wir sind uns da fair einig geworden. Es ist ein schneller Deal gewesen irgendwo. Und verzeih's mir, dass ich keine genaue Summe an der Stelle sagen kann. Es ist 6-stellig natürlich, was wir auf den Tisch legen. Das ist jetzt nichts, was man aus der Portokasse stemmt. Aber man kann sich ja so grob hochrechnen. Margen bewegen sich, wenn man ein gutes Geschäft hat, irgendwo zwischen 10-18%, um mal eine Range zu geben. Und wer jetzt ein bisschen mathematisch
affin ist, ja.
Dreisatz kann sich da eine Range zusammenbasteln.
Also ich würde behaupten, es sind irgendwo 200.000 Euro, vielleicht einen Tick drüber. Kannst jetzt nicken oder nicht. Podcast ist ja nur zum Hören. Aber wahrscheinlich ist es nicht ganz falsch. Für diesen Prozess war Johannes Kliesch da für euch auch ein wichtiger Sparringspartner, der ja auch mit Snox eine Brand dazugekauft hat im letzten Jahr.
Korrekt. Also er ist ja mitten in diesem Thema drin. Natürlich auf einem ganz anderen Scale, das muss man sagen. Aber er hat auch da natürlich mit seinem Netzwerk Kontakten viel geholfen. Also wir hätten niemals so schnell einen guten Anwalt gefunden, einen Steuerberater, der darauf spezialisiert ist und diesen Prozess in dieser Geschwindigkeit umgesetzt. Das ist einfach für beide Parteien schön, weil wir müssen uns gefühlt jetzt schon auf Q4 vorbereiten. Wir sind da im Bereich Küche, Haushalt. Und ja, also das war wichtig, da wieder seine Unterstützung zu spüren zu bekommen. Und auf auf jeden Fall hat er uns da geholfen, das Ganze professionell und schneller umzusetzen. Ist ja auch für uns ein erstes Mal an der Stelle, muss man sagen.
Wie finanziert man denn so eine Transaktion, wenn ihr 200.000 Euro plus nicht gerade irgendwo auf dem Tagesgeldkonto rumliegen habt?
Wie meistens bei Vermögenswerten sollte man einen gesunden Finanzierungsmix an den Tag legen. Ich sage mal, das ist eine Kombination aus Eigenkapital, Darlehen und Kredit. Und genau, also ja, so wie andere vielleicht eine Immobilie kaufen, um es mal leicht auszudrücken.
Okay. Was ist denn die Vision für MyBalance oder jetzt auch die neu dazu gekaufte Brand? Also ihr habt jetzt zwei Brands, die wachsen. Ihr habt das Boutique-Agenturgeschäft. Wo soll das mal hingehen? Ist das was, wo ihr sagt, das wollen wir einfach ongoing machen, das soll uns guten Cashflow generieren? Ist es so, dass ihr eigentlich sagt, wir versuchen da jetzt so ein Portfolio von verschiedenen FBA-Brands aufzubauen, das irgendwann zu verkaufen? Wollt ihr das Agenturgeschäft größer langfristig machen oder wollt ihr das irgendwann verkaufen? Also was ist so der 5 bis 10 Jahre?
Was geht uns gerade so im Kopf vor? Also mit 5 bis 7 Jahren tue ich mich immer etwas schwer, weil da kommt einfach so viel Unvorhergesehenes dazwischen. Ich kann dir recht gut sagen, was dieses und vielleicht noch nächstes Jahr am Zettel steht, wo es dann im Big Picture hingeht. Da muss man einfach auch dynamisch bleiben und immer bereit sein, auch einen anderen Weg einzuschlagen, wenn sich die Umstände ändern. Wir werden natürlich die eigenen Marken weiterentwickeln, mit dem generierten Cash immer neue Produkte bringen. Wenn man so einen Deal eingeht, sollte man auch den Anspruch haben, dass man so eine Marke weiter voranbringt, um irgendwann vielleicht mal wieder einen Exit anzupeilen, Teil-Exit zu machen, was auch immer da in Frage kommt, oder einfach den Jahresgewinn zu steigern. Also wir werden uns jetzt nicht auf die faule Haut legen. Und im Bereich der Agentur, wir haben, wie gesagt, uns darauf beschränkt, jetzt nicht möglichst viele Kunden anzunehmen. Wir entwickeln unsere Kunden auch mit. Um da mal ein Beispiel zu nehmen, wir hatten einen stationären Händler, der auch in der Corona-Krise sehr in die Schieflage gekommen ist, eigentlich nur offline verkauft hat, den wir dann innerhalb von jetzt anderthalb, knapp 2 Jahren auf 5 Millionen Jahresumsatz skalieren konnten. Und worauf will ich damit hinaus? Also unser Anspruch ist da eher, uns gemeinsam mit den Kunden mitzuentwickeln, denen als Sparringspartner zu helfen, weiter zu wachsen und da jetzt gar nicht über die Anzahl an Kunden zu skalieren, sondern über eine lange Zeit. Wir haben einen Riesenspaß an dem, was wir machen. Wir werden das mindestens die nächsten 10, 20 Jahre noch weiter treiben und wollen uns da mit den Kunden genauso wie bei uns persönlich weiterentwickeln. Und so haben wir da eine schöne Synergie erzeugt. Ich kann, wie gesagt, 5 Jahre fällt mir ein bisschen schwer. Dafür kommt zu viel Unvorhergesehenes und dafür war auch die Vergangenheit zu turbulent. Aber es macht uns einen Riesenspaß. Wir sind wieder gesund. Wir freuen uns Sonntagabend schon, dass es wieder losgeht. Wir haben das große Glück, dass wir das lieben, was wir tun. Ein gutes Umfeld, ein gutes Netzwerk mittlerweile haben. Also wir sind noch lange nicht satt. Aber wir wollen uns auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, uns nicht verheizen. Es gibt genug Geschichten, die zu viel auf einmal wollten und dann doch wieder steil abgestürzt sind. Es ist gerade ein gewisses Durchatmen. Wir werden immer professioneller, gehen da weitere Wachstumsschritte. Und ja, natürlich nicht ausgeschlossen, dass nochmal eine Marke dazukommt. Der Prozess lief jetzt gut. Wir werden eigene Produkte weiterhin launchen und natürlich nach wie vor mit Vollgas unseren Kunden unter die Arme greifen.
Du hast im Vorfeld gesagt, du hast auch eine Reihe von Podcast-Folgen hier schon gehört und fandest es immer dann besonders gut, wenn so richtig actionable Tipps dabei waren. Und deswegen mal die Frage an dich, für alle, die dir jetzt zuhören, als jemand, der eigene Brands aufgebaut hat, der ein Beratungsgeschäft hat, der Ups und Downs erlebt hat, was sind denn so deine Top 5 Learnings und Erfahrungen, die du mit den Hörerinnen und Hörern teilen kannst?
Ja, gerne. Habe ich mir vorher Gedanken zugemacht. Ich habe es nochmal unterteilt in kleinere Seller, größere Brands. Ich weiß nicht genau, wer hier gerade zuhört und sich angesprochen fühlen kann. Ich schieße einfach mal los. Wenn du irgendwas super interessant findest, unterbrich mich gerne, Jan. Also ich fange an für kleinere Seller, die würde ich mal einstufen, 0 bis 50.000 Umsatz. Ganz klar, die Tools richtig nutzen. Wir haben es eben kurz angeschnitten, Opportunity Explorer, Search Query, Category Insights. In der PPC-Konsole, das kennen viele nicht, und da Einblicke gibt es auch Markenmetriken, wo man mal sich CR-Benchmarks anschauen kann. Ist ein bisschen versteckt, kleine blauer Hyperlink, wo dann steht Detailseite aufrufen, da kann man sich mal einen Überblick verschaffen. Zweiter Punkt, Zahlen statt Gefühle, haben wir selbst falsch gemacht. Man sollte stärker auf die KPI-Monitore betrachten, was spuckt uns Helium aus, wie stark ist die Konkurrenz, was vor allem sagt die Kalkulation, man muss schon fit sein im Import, im Berechnen der Preisstruktur. Man muss immer einen gewissen Puffer einplanen von, ich sage mal grob, 10-15% Total ACoS-Kosten. Also sich da nicht in die Tasche lügen und sich denken, andere verkaufen auch, es haut schon irgendwie hin. Also sehr streng die Zahlen entscheiden lassen. Als nächsten Punkt habe ich Tiefe statt Breite mir notiert. Lieber länger analysieren, gezielt launchen, sich wirklich die Zeit nehmen, Reviews zu lesen, nicht da oberflächlich drangehen, die Tools zu durchforsten, die Retourengründe zu verstehen. Wir haben uns selbst eine Checkliste für den IDQ-Score, also die Datenqualität im Backend erstellt. Die stelle ich auch gern zur Verfügung. Wer das möchte, schreibt mich einfach an. An der Stelle LinkedIn oder Instagram Yannick Hoffmann und Instagram yannick.mybalance. Ich gebe da alles weiter. Ich weiß genau, wie schwierig das am Anfang sein kann. Und da sollte man sauber arbeiten. Man braucht, das ist der nächste Punkt, einen langen Atem und Geduld. Man muss Rückschläge einkalkulieren. Das Ganze kommt in Wellen. Es kann mal eine ganze Zeit unangenehm werden. Man muss sich dessen bewusst sein. Und so reißerisch das jetzt klingt, aber wo es sich schon zusammenzieht, wer sich vorstellt, 10, 20, 30.000 Mal in den Sand zu setzen, muss man wirklich hinterfragen, ob es dann der richtige Weg ist, weil solche Momente können kommen häufiger, als es vielleicht nach außen kommuniziert wird. Und da muss man trotzdem dabei bleiben und nicht voreilig den Kopf in den Sand stecken. Und als letzten Punkt an der Stelle für kleine Seller, echte Lücken finden. Also die Qualität der Verkäufer auf Amazon ist total gestiegen. Ich finde das positiv, weil für alle wird das Einkaufserlebnis besser. Es kommt nicht mehr an jeder Ecke eine Copycat, ein Highchecker drauf. Es ist einfach, ja, muss man schon sagen, meiner Beobachtung nach ist der Amazon-Markt immer echter und fairer geworden. Amazon ist in den letzten Jahren richtig gut gegen Fake-Reviews, Produkttestergruppen, Paid-Ranking-Aufbau, sich einfach mit Cash über PPC hochkaufen, schlechten Verkäuferservice, Highchecking, habe ich gerade gesagt, wirklich gut vorgegangen. Und das hören vielleicht jetzt die nicht gern, die wenig Arbeit reinstecken und Erfolg wollen, aber die wirklich über eine lange Zeit, ich sag mal, tugendhaft handeln und korrekt handeln, die werden gemäß Amazons Anspruch belohnt, immer das beste Kaufserlebnis für den Kunden zu generieren. Und ich finde es toll, dass Seller, die das wirklich ernst meinen, die hier einen guten Job machen, über die Zeit belohnt werden. Und das Ganze, was ich gerade hier runtergerattert hat, wurde ja mit dem kürzlichen A10 Algo Update ja auch nochmal bestätigt, dass all diese genannten Punkte stärker gewichtet werden. Abschließend zu den Lücken, Design, Nutzen, Zielgruppe, das sind so die Punkte, wo man jetzt gut reinkommt. Also man wird nicht mehr wie in 2017, 2018 drei Handybilder machen, einfach mal ein Produkt dahin schmeißen und über den Preis oder sowas verkaufen. Das Gesamtkonzept muss schon stimmen und die Qualität ist höher, aber dafür kann auch der Erfolg höher sein.
Der beste Abschluss einer Podcast-Folge, die wir hier hatten, mit sofort umsetzbaren, total nachvollziehbaren, guten Tipps und Erfahrungen. Ein super Abschluss von echt einer beeindruckenden Geschichte. Genau so ist Unternehmertum pur und live, so wie du es erzählt hast, mit all den Aufs und Ups, mit auf die Zähne beißen, mit manchmal denken, man weiß nicht, wie es weitergeht und irgendwie geht es dann doch weiter. Richtig coole Geschichte und danke, dass du das so offen erzählt hast.
Vielen Dank, Jan, für die Zeit. Hat mir mega Spaß gemacht. Und abschließend nur von meiner Seite will ich nochmal Philipp danken, der mit mir durch die ganze Zeit hier gegangen ist. Er wird das früher oder später auch hören. Die Freundschaft, das Vertrauen, die Entwicklung, die wir die letzten Jahre an den Tag legen, das ist was ganz Besonderes. Ich weiß, dass das nicht an jeder Ecke gibt. Und auch nochmal Dank in Richtung Johannes. Das ist viel wert, was wir da lernen dürfen. Und ja, es fängt an, Spaß zu machen. Ich hoffe, ich kann mit meinen Worten, mit meiner Geschichte hier zeigen, dass es jeder schaffen kann, auch wenn das mal ungemütlich wird, wenn man bereit ist, da reinzuhauen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, ich danke fürs Zuhören und ich danke für deine Zeit, Jan. Vielen Dank.
In dem Sinne, vielen Dank und schöne Grüße nach Fulda.
Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.